Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Eigentlich ist das Land derzeit im Fußballfieber, also zumindest jene Länder, die heute im Halbfinale stehen, wie Frankreich und Spanien. Aber es gibt auch ziemlich viele andere, die sich für Politik interessieren, für ehemalige Politiker, die vielleicht in die Politik zurückkehren, Stichwort Liste Kurz. Aber natürlich auch die Probleme der Neos, die plötzlich einen der ihren rausgeschmissen haben in sehr harter Manier, und die diversen Integrationsprobleme in dem Land, die, glaube ich, vor allem Gerald Groß bewegen. Und damit schönen guten Abend zum Dienstagsduell, wie immer zwischen dem schon erwähnten Gerald Groß und Rudi Fussi. In dem Fall ist es wirklich rechts gegen links. Nicht alle Duelle sind wirklich rechts gegen links, aber dieses hier schon in Abwandlungen. Ich fange, wer will zu Sebastian Kurz was sagen?
Er hat ihn einmal gewählt, also
er hat ihn einmal gewählt, also gut, dann fange ich mit dir an, Gerald Groß. Es gibt diverseste Spekulationen zu Sebastian Kurz und ich habe auch einiges recherchiert, aber bevor ich zu den echten Recherchen komme, zum neuesten Gerücht, eine Liste bestehend aus Dornauer, dem ehemaligen SPÖ-Chef in Tirol, der dort aus der SPÖ ausgeschlossen wurde, aus Stefan Zöchling, einem Unternehmer, und Sebastian Kurz in Tirol, finanziert von Mateschitz, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Wie ging's das?
Schön für die Tiroler Tageszeitung. Faktum ist, dass wir selbstverständlich sehr viele sogenannte Freiradikale in der österreichischen Politszene haben. Radikal nicht im Sinne des politischen Spektrums, sondern im Sinne des ADHS-Begriffes, wie sie sich gerieren, also sendungsbewusst, oh, selbstbewusst, eitel. Und natürlich im Gegensatz zum Rudi Fussi und mir, die wir unsere narzisstische Persönlichkeitsstörung hier in diesem Studio therapieren jeden Dienstag, die natürlich wie die Motten zum Licht wieder zurückwandern wollen in das Parlament oder auf eine Regierungsbank. Und daher ist für mich nicht verwunderlich ist, dass diese Gerüchte, möglicherweise auch Gespräche und vielleicht auch Ideen zustande kommen, die dann dazu kommen. So, wir haben, warum kommt das jetzt so geballt? Wir haben vorige Woche den Ausschluss des Veit Dengler gehabt, der ja auch sehr sendungsbewusst ist. Dann haben wir den Sebastian Kurz, der ja auch sehr sendungsbewusst ist. Dann haben wir den Herrn Stefan Zöchling, der bekanntermaßen seit 1,5 Jahren von einem Studio zum nächsten dingelt und auch sehr sendungsbewusst ist. So, und der Schorsche Dornauer ist auch sehr sendungsbewusst, wie wir wissen. Und wenn sich dann die Sendungsbewussten bei günstigem Mond und einer richtigen Wasserader zum Polit-Hexen-Sabbat treffen, kann es durchaus sein, dass sie eine neue Liste gründen. Hatten wir schon. Der Rudi hat eine Expertise, die Expertise Frank Stronach, hast ja du einzubringen. Ich habe die Expertise BZÖ einzubringen. Ja, Endstation OE24-Studio. Also ich sehe die großen, den großen Fortschritt für Österreich in solchen Listen nicht. Tut mir leid.
Wir kommen dann noch zu der Liste Kurz, weil die ist realistischer als das. Man muss dazu sagen, quasi Wegbegleiter von Sebastian Kurz haben schon klar dementiert, dass Sebastian Kurz bei einer Liste mit Dornauer in Tirol dabei sein könnte. Aber wäre so ein Konstrukt, der Gerald Groß hat deine Erfahrung mit der Liste
Stronach. Mit komischen Menschen, mit viel Geld.
Mit viel Geld.
Ah ja, Entschuldigung, ja. Lugner war ja auch noch.
Lugner war auch noch.
Ja, na bitte. Ah, ja,
stimmt.
Ja. Ja.
Quasi
und dann noch Superfan, da Milliardär. Ne?
Ja, aber der hat nicht kandidiert.
Nein. Da tun wir jetzt nicht zu viel Kraut und drüben mischen, bleiben wir ganz kurz in Tirol. So eine Liste, nehmen wir den Kurz raus, weil das Dementi klingt sehr ernst, von Dornauer Zöchling, warum auch immer der das Interesse an Tirol hat, finanziert von Herrn Mateschitz.
Ich glaub,
könnte das funktionieren?
Ich glaube nicht, dass der Marc Mateschitz in die Politik einsteigen wird und da was finanziert. Das ist ja dann, was wäre das dann, die Liste Reich und Schön, auf Wiedersehen oder was soll das werden? Wenn man jetzt hat den neuen reich geheirateten Mann von Eva Schütz, den Schorschi Dornauer, dann den Herrn, oder werden heiraten, sind verlobt, ne? Dann hast du den Sebastian Kurz, der auf dem Papier halber Milliardär ist, dann hast du den Herrn Zöchling als hundertfachen Millionär, dann hast du noch den Herrn Mateschitz als Milliardär. Das ist
in den Geschichten. USA funktioniert das ja auch.
In den USA kannst du ja alles kaufen. Da sind ja diese Lobbyorganisationen, diese Superbacks zugelassen zur Finanzierung von Wahlkämpfen. Das gibt es ja Gott sei Dank in Österreich in der Form nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich, dass man sich da jetzt reinkaufen kann. Aber Georg Dornauer wird in Tirol mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Landtagswahlen kandidieren, alleine um sich an seiner SPÖ dort zu rächen.
Und das könnte dort lokal aufgehen, oder?
Das kann immer funktionieren. Erinnere dich an die Geschichte von Fritz Dinkhauser zum Beispiel. Genau. Also gerade solche Phänomene hat es immer gegeben und gerade die Tiroler haben eine Riesentradition. Da kandidieren die ÖAB-Listen gegen die Wirtschaftsbundlisten bei Gemeinderatswahlen. Also das wäre jetzt nichts Absonderliches. Du hast in Innsbruck einen Bürgermeister, der der Chef einer Namensliste ist mit Johannes Anzengruber. Also das würde mich nicht wundern. Dass Dornauer und Kurz gut miteinander könnten, würde mich auch nicht wundern. Also auf Bundesebene. Wenn man strategisch denkt, es sind so viele Leute unterwegs, diese Freien Radikale, die der Gerald angesprochen hat. Natürlich ist es möglich, dass sich Menschen treffen. Ja, also das, es ist ja auch bekannt, dass es eine Salzburger Runde gibt, wo der Herr Zöchling drin sitzt, der Herr Mateschitz, der Sigi Wolf, der Sebastian Kurz und so weiter, die sich immer wieder treffen und sich Sorgen ums Land machen, deren Sorgen aus der Perspektive der Milliardäre, die die gern verstehen, wahrscheinlich, wo welcher Champagner gerade nicht lieferbar ist, aber nicht, wo man welchen Arzttermin
kriegt
wahrscheinlich.
Jetzt deppert, aber
naja, wird naja. So sein, weil die echten Sorgen der Menschen werden diese Herrschaft nicht kennen, woher auch. Aber es verdichtet sich eines halt immer mehr. Es gibt die berühmte Abhängigkeit von der Tragepolitik. So, und der
das
Georg Dornauer.
Mindestens zwei.
Nein, an diesem Tisch. Du weißt es auch, nämlich aus der Beobachtung, also wissen wir es alle drei. Und das heißt, das sieht man bei Sebastian Kurz ganz stark, weil es hat, glaube ich, in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie einen ehemaligen Bundeskanzler gegeben, der noch immer so weiter tut, als wäre in der Politik und ein Interview nach dem anderen gibt. Es gibt auch andere Zeichen. Wenn man jetzt verfolgt, zum Beispiel, was sein Vertrauter Engelberg, ehemaliger ÖVP-Abgeordneter, aufführt. Da tut sich schon viel. Aber um deine Frage final zu beantworten, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dornauer in Tirol kandidiert.
Mhm. Kommen wir zu den bundespolitischen Ambitionen.
Nein. Schau, ich bin jetzt echt nicht der Standesvertreter vom Herrn Sigi Wolf oder vom Herrn Zöchling oder vom Herrn Mateschitz oder von wem auch immer. Aber quasi.
Ja, du wärst eh perfekt für die Liste Reich und Schön.
Ja, aber lieber die Liste
Reich. Weder reich noch schön, aber du wärst halt gern dabei.
Ja, aber mit dir, arm und schier, möchte ich mich jetzt auch nicht identifizieren.
Ja, aber wer
bodenständiger?
Wer bodenständiger, nur damit man es bei der Gelegenheit einmal sagen.
Liste unappetitlich ist auch nicht meins. Aber jetzt einmal grundsätzlich zurück. Nein, ich sag's noch, es gibt ja Gott sei Dank eine Gerücksetzung. Aber jetzt nochmal zurück.
Nur einmal zurück.
Ja, reißt du dich zusammen, schau. Mach ich eh seriös.
Also zu reich und schön.
Österreichischen Unternehmen, beispielsweise am Mateschitz oder auch am Sigi Wolf zu unterstellen, ihre Sorge über Österreich ändert an der Auswahl der Champagnerflasche.
Das habe ich nicht gesagt.
Das hast du genau gesagt und hast das auch so gemeint.
Das hast du schon gesagt mit dem
und jetzt,
Champagner.
Aber offenbar merkst du dir mindestens von drei Minuten die Geschichte nicht mehr, die du vor drei Minuten
kommt gesagt hast.
Dass du nach einer halben Stunde nicht mehr warst, du halb Dementer warst vorher, vor einer halben Stunde. Aber dass mittlerweile das Kurzzeitgedächtnis bei dir so auslässt, dass die letzten drei Minuten nicht mehr auf die Reihe
sind.
Aber jetzt noch einmal zurück. Wir stehen in diesem Land wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Wir haben eine Deindustrialisierung. Wir haben sinkende Erwerbszahlen bei den Menschen, die in dem Land arbeiten. Wir haben eine hohe Arbeitslosenquote. Wir haben eine noch immer hohe Inflation. Wir haben noch immer hohe Produktionskosten, Lohnstückkosten.
Was löst du da her?
Dass sich hier Menschen, ehrbare Unternehmer, und der Herr Mateschitz ist kein unehrbarer Mensch, sich darüber Gedanken machen, ob dieser Industriestandort für sie und ihre Unternehmen ausbaufähig wäre. Und dann von einem Pseudosozi hergerichtet zu werden, dass sie sich quasi die Champagnerflaschen richten, das muss nicht sein, Rudi. In dem Land sitzen wir, die Bürger, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer mittlerweile im gleichen Boot und werden von einer Regierung an die Wand geführt. und dass es Unternehmen in dem Land gibt, die sagen, da machen wir nicht mehr mit. Das kann ich verstehen.
Wir wollen noch weniger Steuern zahlen. Ne? Das ist ja das.
Der Rückschluss, wir leben in einem Land mit einer 52-prozentigen Steuer- und Abgabenquote.
Ja, aber keine Vermögenssteuer.
Ich sag's nur, wir können auch 60% Steuern zahlen.
Nein, natürlich, weniger.
70%, natürlich. Wisst ihr, was ihr Sozialisten immer an euch habt?
Ihr Sozialisten.
Ihr könnt nur mit fremdem Geld fair spekulieren. Nur fremdes Geld. Eigenes Geld habt ihr in eurem Leben nie erarbeitet. Und dort, wo eigenes Geld erarbeitet wurde, wo er bei der BAWAG ist, irgendeiner von euren Brüdern
Sozialist, mit dem Herbert Geld Kickl angerauscht. Nur von
ich sag's dir nur bei der
Gelegenheit. Nein, ich sag's dir bei der Gelegenheit das ist das nur, dass der Herbert
ihr habt
sein
keine,
Leben lang nur
ihr habt Steuern keine wirtschaftliche Kompetenz, ihr habt nicht einmal eine mathematische Kompetenz, weil ihr nicht einmal eine Excel-Datei auf die Reihe bringt.
War der Kickl,
wissen wir alle seit eurer Partei.
Ich
sag's dir nur bei der Gelegenheit.
Na, war der Kickl
nur, damit du es weißt. Und jetzt komme ich zurück. Dass es Menschen in dem Land gibt, Unternehmer, auch ehemalige Politiker, die sich Gedanken über das Land machen, ist legitim. Und zur Frage von der Isabel, die sie mir stellen will, ob die Ableitung, ob sie kandidieren wollen oder eine Liste machen wollen, legitim ist, ist auch legitim. Ob ich es für vernünftig halte? Nein, heute nicht. Weil politische Eintagsfliegen kennen. Es sitzt mir eine gegenüber.
Stopp.
Du hast ja auch geglaubt, du willst die SPÖ retten.
Ja, aber...
Oder kannst du dich nicht mehr erinnern?
Entschuldigung, du hast dir der Peinlichkeit einer Kandidatur bei der Bundespräsidentschaft zwar hingeben, hast du schon vergessen.
Ich habe 6%.
Ganz Österreich hat über dich gelacht.
Ich habe 6%.
Bis auf die 6%, den ich gefunden habe.
Weißt du, was der entscheidende Vorteil ist? Ich habe 5,99% mehr gehabt, als du jemals Unterschriften bei einer SPÖ.
Das waren die Höfe, die Promille, die Leute, die gewählt haben.
Ich sag's dir nur.
Ich sag's dir
nur. Wer bei einer SPÖ-Vorwahl nicht einmal 14.000 Unterschriften zusammenkriegt, sondern bei 750 Unterschriften abkackt, sollte hier nicht das große Türchen finden. Ich sag's dir nur.
Im Vergleich zu
dir. Also ich habe 100.000 Wähler, Gott sei Dank, gehabt. Das waren 100.000 Wähler. Ich sag's dir nur.
Das war trotzdem
nein, nur damit man mal... Nein, es ist in Ordnung, scheiße, es ist heiß, zwei Rüden kommen ins Studio, es ist wieder mal Zeit, das eigene Revier abzustecken, voller Inbrunst, Hinbrunst, jetzt passt es wieder, jetzt ist er wieder auf der Größe zurechtgestutzt, wo er hingehört, der Rudi, jetzt kann er wieder zuhören, wenn die Erwachsenen miteinander sich unterhalten.
Ende jetzt dieses wechselseitige Hickhack, das hast du schon mit einem anderen Diskussionspartner gemacht, das wollen wir hier jetzt nicht schon wieder haben.
Wo ein Erfolgsformat.
Aber trotzdem, ihr könnt euch ja politisch.
Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Fischer.
Politisch die Köpfe.
Da mal so ein Schlag. Ich sage gerade, dass nicht jeder Unternehmer nur sich nach Champagner
vorstellt. Das ist ja okay.
Nicht mehr, habe ich gesagt.
Das ist ja okay.
Und das ist es für unstatthaft, heute österreichische Unternehmer als reiche Blutsauger am Vorabend der Französischen Revolution darzustellen. Natürlich, das insinuierst du. Natürlich. Das ist die eure Klassenkampftöne.
Ich sage ja dir nicht, dass du insinuierst, dass du gern, weiß ich nicht, der Röhm der Neuzeit wärst oder was. Verstehst? Hör auf mit der Insinuiererei und erkläre den Menschen lieber, was deine Meinung
ist. War das heute nur was?
Was deine Meinung
ist. Okay, gut.
Möchte
aber jetzt, die Isabel wollte längst eine Frage stellen.
Genau, und ich wollte auch nicht fragen, ob du der Meinung bist, dass es legitim ist, dass der Sebastian Kurz eine Liste macht. Weil natürlich
es ist legitim, habe ich
ja
gesagt.
Das ist ja keine Frage.
Kann er alles machen.
Ich würde so eine Frage nicht stellen, also bitte tu nicht fragen jetzt. Tu dir nicht auch noch selbst Fragen
in meinen zum
Namen stellen, genau. Sondern die wirkliche Frage ist, es gibt sehr, sehr viele Indizien, dass Sebastian Kurz und ein paar andere tatsächlich überlegen, bei der nächsten Bundeswahl, Nationalratswahl, egal wann die tatsächlich ist, entweder mit einer eigenen Liste, also mit einer Liste Sebastian Kurz anzutreten, mit einer Art Wahlplattform, die nur im Bund antritt, oder vielleicht doch, das wirkt derzeit als die unwahrscheinlichste Variante, aber auch nicht ganz auszuschließen, doch als Spitzenkandidat der ÖVP. Welche Variante hältst du für die wahrscheinlichste?
Es gibt offenbar um Sebastian Kurz mehrere Mythen, ob er die jetzt selbst befördert oder nicht, sei mal dahingestellt. Eine der Mythen ist, er richtet sich gerade Manfred Weber und Friedrich Merz her, aber auch die Patrioten für Europa, Viktor Orban etc., um EU-Kommissionspräsident zu werden. Das ist jetzt einmal der erste Mythos.
Das Gerücht gibt es
schon länger, Mythos, ja? Der zweite Mythos ist, er will in Wien im ersten Bezirk für den nächsten Pfarrgemeinderat kandidieren, weil der Toni Faber geht als Domfahrer und er will Pfarrgemeinderatsvorsitzender werden. Der dritte Mythos ist, er will bei der nächsten Bundespräsidentenwahl antreten. Der vierte Mythos ist, er gründet eine Liste Kurz. Der fünfte Mythos ist, er übernimmt mit Elli Köstinger und Gernot Blümel wieder die Österreichische Volkspartei. Der sechste Mythos ist, er zieht nach Israel. Der siebte der Mythos ist, er heiratet in Zukunft Peter Thiel. Also jetzt bei der Gelegenheit, die Mythen des Sebastian Kurz oder was um ihn auch in einem Sommerloch gesponnen wird, ist das eine. Erster Punkt, wenn er in die Politik zurückkehren will, Er kann es. Er hat das aktive und passive Wahlrecht. Das Zweite ist, wenn er in die Politik zurückkehrt, bedeutet das das Todesurteil der Österreichischen Volkspartei. In welcher Form auch immer. Selbstverständlich. So, dritter Punkt. Ich halte Sebastian Kurz für einen äußerst vernunftbegabten, sehr jungen Mensch, der aus seiner eigenen politischen Karriere geläutert ist. Er war der Prototyp des Scheinkonservativen, kriegt ein ganz ein eigenes Kapitel in meinem Buch ausgemerzt, der aber am Ende seiner Amtszeit geläutert war und diese Fehler, die er in der Politik gemacht hat, auch offenbar heute glaubhaft korrigieren will. Er tritt in Deutschland auf, macht Werbung für die AfD. Er tritt in Österreich auf, entdämonisiert auch die FPÖ. Er spricht sich gegen Brandmauern aus. Also er hat offenbar sehr viel gelernt aus seinem Ausstieg aus der Politik. Genau so ist es. So, und jetzt der nächste Punkt ist, ob er jetzt kandidiert oder nicht. Wenn er kandidiert, feel free, dann stellt sich auch die Frage, Gottlob, nicht mehr, wann das Ende der ÖVP eintritt. Es tritt dann mit absoluter Bestimmtheit ein. Und weil er vernunftbegabt ist, kann ich dir heute etwas verraten. Er wird sicherlich nicht mit der ÖVP kandidieren, weil so blöd ist kein Mensch. Warum? Jetzt sage ich dir auch warum. Schau, die ÖVP steht derzeit bei 20%. In einem Wahlkampf macht er 5-6%. Normalerweise macht er in einem Wahlkampf 3%. Das war der Rudi ja genau. 3% plus, 3% minus. Sebastian Kurz hat Strahlkraft, dann hat er 26. Soll er 27 haben? Und dann hat er die FPÖ 34. Und er ist als Nummer 2, der Sebastian Kurz war immer die Nummer 1. Also warum sollte er mit einer kaputten Partei, mit der Hypothek einer kaputten Partei antreten? Die ÖVP ist kaputt.
Das hat mir ein ÖVPler beantwortet, genau diese Frage, die ich gestellt habe. Wieso sollte er die Nummer 2 machen? Und der hat mir dann geantwortet...
Macht die Eli?
Nein, der hat mir geantwortet, er hätte es im Jänner 2025 ja auch gemacht. Da hat er tatsächlich überlegt, den Vizekanzler und Außenminister zu machen, aber... We will see. Die andere Frage ist, es gibt offenbar eine Überlegung innerhalb der Türkisen, dass so eine Wahlplattform oder eine Liste Kurz dann eigenständig antritt, nur im Bund, die ÖVP dann in einzelnen Ländern stark ist und am Ende kommt es zu einer CDU-CSU-Lösung.
Heute für unwahrscheinlich. Die ÖVP kennen, weil die ÖVP ja nicht so organisiert ist wie die CSU, dass du einen Landesverband hast, sondern die ÖVP hat ja bekanntlich ein bündisches System, Bauernbund, Wirtschaftsbund, Junge ÖVP, ÖAB etc. Also das heute für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass der Sebastian Kurz noch immer eine tiefe Wunde sitzen hat, weil ihn die Grünen aus dem Kanzleramt geworfen haben und der hat in sich drinnen wahrscheinlich so eine Art Wiedergutmachungsmotivation, ich will zeigen, dass ich das kann. Ja? So, was ist, wenn der jetzt Zweiter wird bei Wahlen, dann würde er eine Vertraute wie die Elli Köstling ins Vizekanzleramt schicken und selbst auf das große Ziel der Nachfolge von Ursula von der Leyen nacharbeiten. Warum ist das überhaupt in Diskussion jetzt auch in Europa? Weil die Frau von der Leyen im Gespräch ist als neue deutsche Bundespräsidentin. So, und wenn die Frau von der Leyen von Brüssel wieder nach Berlin wechseln würde, dann wäre ja der Posten der Kommissionspräsidentschaft vakant. Und für den interessiert sich offenbar der Sebastian Kurz. Und warum ich das vorher mit den Unternehmern gesagt habe, ist relativ einfach, weil der Peter Thiel ja herumfährt, quasi Vorträge hält über die Antichristen wie Greta Thunberg und was weiß
ich. Ja, aber da muss ich da muss selbst ich eingreifen, weil du kannst...
Na, du weißt nicht einmal, was
nein,
ich sagen
du
will.
Kannst nicht Leute wie Mateschitz...
Nein, das und, überhaupt nicht. Aber diese Vorstellung von Kurz und von Peter Thiel, quasi, dass der Bundeskanzler oder der Präsident eines Landes eine Art CEO ist, dass man quasi, so wie die Tech Brothers das in Amerika machen, direkt Einfluss in die Politik nehmen, um ihr eigenes Vermögen zu vermehren, wie man am Umfeld von Trump sieht, wie man aber auch bei Peter Thiel Palantir sieht, dass die glauben, quasi aus der Erfahrung, aus der Wirtschaft heraus, können sie, investiert dort natürlich. Ne?
Gut investiert,
aber nicht. Und hat massiv profitiert. So, und jetzt hast du die Situation, dass du dort ein paar Unternehmer hast, die natürlich genau wissen würden, wie es geht. Und du hast mir eine Frage mit Frank Stronach angesprochen. Und der Frank Stronach war einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt, hat nämlich den größten Automobilzulieferer aufgebaut, aber aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, von Politik oder keine Ahnung gehabt. Und zwar warum? Die machen dann alle den Fehler, gerade Milliardäre, denen wird zugejubelt den ganzen Tag, jeder ist den ganzen Tag freundlich, weil jeder will den ganzen Tag was von denen haben. Jetzt haben die natürlich den eigenen Mythos, weil du von Mythen gesprochen hast, der Unfehlbarkeit, die kennen alles. Der Frank längst da noch, ist zur Wiener Austria in die Fußballkabine gegangen und wollte dem Tormann sagen, wie man ausschießt, weil er der festen Überzeugung war, er weiß das besser. Und in seinem eigenen Haubenrestaurant in New York hat er den Köchen dort, den Sterneköchen, erklärt, wie die Mutter den steirischen Rindfleischsalat mit Kernöl gemacht hat, weil das kennen die auch nicht. Ja? So. Und diese Erfahrung habe ich mit sehr reichen Menschen quer durch die Bank gemacht, dass die einfach glauben, weil sie einmal in ihrem Leben Glück hatten und tüchtig waren und ein Unternehmen aufgebaut haben oder geerbt haben, wie im Fall von Marc Mateschitz, dass sie auch wissen, was für den Staat gut wäre. Das glaube ich nicht, mit einer Ausnahme. Ich glaube tatsächlich, dass der Zöchling ein gescheiter Bursche ist und durchaus interessante reformatorische Ansätze hat. Beim Kurz geht es um was anderes. Der Sebastian Kurz hat ein großes Bild und der will einfach, dass eine Politik verfolgt wird, die die Roten gefrastelt, die die Linken auf die Seite stellt, und der will ein Bündnis mit den Rechten. Er will sie auf europäischer Ebene, würde ihm sehr gut gefallen. Er hätte jetzt in Deutschland gern sehen, dass man die SPD und die Grünen und die Linke endgültig vernichtet und in die Opposition schickt. Und in Österreich hätte er überhaupt kein Problem mit einem Kanzler Kickl. Deswegen hast du ja Kreide gefressen, was den Herrn Kurz betrifft, weil du weißt natürlich, dass er dem Herrn Kickl nicht wahnsinnig viel kosten würde und gleichzeitig ein Mehrheitsbeschaffer wäre. Und das jetzt in der Zeit, wo wir das diskutieren, gleichzeitig Umfragen kommen, dass die ÖVP in Tirol Kopf an Kopf liegt mit der FPÖ, dass der Landbauer in Niederösterreich, die Schwarzeg in Salzburg, der Angerer in Kärnten, der Heimbuchner in Oberösterreich alle Chancen haben, diese Bundesländer zu gewinnen bei den nächsten Landtagswahlen. Und dazu die Meldungen vom Kurz. Was glaubst du, was in der ÖVP jetzt los ist in den nächsten Wochen? Da wird es umgehen.
Na gut, deswegen, es wird ja kein Zufall gewesen.
Rudi, weißt du, um was es mir geht? Mir geht es darum, dass in dem Land, egal ob einer Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist, egal ob einer arm oder reich ist, ich niemanden die politische Expertise und schon gar nicht den Idealismus abspreche. Das würde ja bedeuten, dass Hannes Androsch ein schlechter politischer Kommentator war, nur weil er vielfacher Millionär war, durch sein wirtschaftliches Engagement. Dass er länger war, 40 Jahre lang erfolgreichster Unternehmer Österreichs und nur wenige Jahre Finanzminister. Ganz wenige Jahre Ministersekretär und Finanzminister. Aber den Großteil seines Lebens war Hannes Androsch ein erfolgreicher Unternehmer. Und diese Eigenminimalisierung, aber diese klassenkämpferische Eigenminimalisierung, die ihr mittlerweile durchführt, wo? Unternehmer, Reiche, alle drum und dran, die scheren sich um die Champagnerflaschen, die haben von nichts eine Ahnung. Ich sage auch bei Peter Thiel, der darf auch seine Ideologie verbreiten, warum auch nicht, und seine Ideen in mir zuhört.
Nein,
aber du nudelst alles immer obi. Um das geht's mir.
Du bist der Oberhinunternudler der gesamten Nation.
Der Unfähigen.
Entschuldigung, du
nudelst den Unfähigen.
Alle Unfähigen. Aber dann erklär mir mal,
wenn du so begeistert bist von
den Fähigkeiten der Unternehmer Österreichs.
Ja, bin ich.
Und du der Meinung bist, das ist so wichtig, dass die Erfahrung.
Ja.
Der Herbert Kickl hat keinen einzigen Cent in der Privatwirtschaft verdient und war nie unternehmerisch tätig.
Ja.
Ja, wo würden der wissen, was für Wirtschaftspolitik Österreich braucht? Wo würden der irgendwie eine Politik machen, die Arbeitsplätze schafft, unseren Sozialstaat sichert durch erhöhte Steueraufkommen und Sozialversicherungsbeiträge? Du setzt dich da her und verteidigst.
Zum Beispiel der Bruno Kreisky war nie Unternehmer, kam aus dem Großbürgertum, hatte genug Geld auf der hohen Kante und war einer der erfolgreichsten Sozialdemokraten und war Zeit seines Lebens als Sekretär des Außenministeriums bis hin zum Bundeskanzler der Jörg Haider, der hat bis auf das Bärental, das er vererbt bekommen hat, war er unternehmerisch nie tätig, war er erfolgreicher Politiker. Der hat
wenigstens fertig studiert,
noch einmal, Jurist, schau, noch einmal, wir kommen von einer Liste Kurz, und das ist deine Phobie, und ich bitte dich wirklich, Phobie? Auch pro futuro, ja, jedes Thema, das hier besprochen wird, jetzt eine mögliche Liste Kurz, Mateschitz etc., doch bitte auch in deine Phobie, in deiner Panikstörung, du hast nicht immer mit Kickl in Verbindung zu bringen.
Gesundheitszuschreibungen einmal
Kickl.
Ja, aber das würde ich jetzt auch bitten.
Ich habe nur gesagt, dass
du hast immer Angst vor dem Kickl.
Ich habe null Angst.
Wir reden über Kickl.
Zu den Unternehmen, die du gepriesen hast für ihre Wirtschaftserfahrung, habe ich mir erlaubt festzuhalten, dass der Herbert Kickl keinen einzigen Tag in der Privatwirtschaft gearbeitet hat und nie unternehmerisch tätig war. Ist das gelogen?
Ja, aber im Gegensatz zu einem Herrn Babler, im Gegensatz zu einem Herrn Doskozil, im Gegensatz zu einem Herrn Lercher, der Berufspolitiker ist, im Gegensatz zu all denen, die du vertrittst, all deinen Freunden, ist er wenigstens ein erfolgreicher Politiker, der ein dickes, fettes Plus bei jeder Wahl hat.
Aber null Qualifikation. Weißt du, leider.
Er hat offenbar genug Qualifikation, eine Partei erfolgreich zu führen. Ja, aber das Philosophiestudium hat er dir schon voraus.
Ja, dir auch im Übrigen. Also insofern, was müssten wir jetzt
sagen? Deswegen weiß ich ja nicht, wenn man im Schlachthaus sitzt, dass man mit Schweinen werfen muss, wie du.
Es heißt das Glashaus und Stein.
Nein, ist wurscht, ja. In dem Fall Schlachthaus
aber
und Schweine.
Aber da merkt man halt,
ich sag's dir, ich frage mich ja immer, wie man
offenbar... Na, aber glaubst du nicht, dass
in einer mangelnden Selbstreflexion der Haushalt und alles und der Kickl ist am Ende wieder schuld und der Kickl ist wieder schuld. Wir reden gerade, ob eine neue ÖVP-Liste der Unternehmer, Zöckling, Kurz etc. besteht und wir kommen in der 17. Minute automatisch zu Kickl. Also und wenn wir jetzt über das Wetter reden, kommen wir zu Kickl. Und wenn wir über die österreichische Abwasserproblematik reden, kommen wir zu Kickl. Und wenn ich mit ihm über Geschlechterpolitik rede, komme ich zu Kickl. Und wenn ich mit ihm über Amerika rede, komme ich mit ihm zum Kickl. Es ist eine einzige Kickl-Sendung. Nur mehr. Machen wir nicht Fender-Live, machen wir Kickl-Live.
Darf ich eine
Anmerkung? Nein, sag's nur.
Ich würde das ja ernst nehmen.
Ja.
Wirklich. Ich würde das wirklich gern ernst nehmen.
Das ist ja kein Problem,
aber
dass
ich
über Kickl
reden will. Mach
ihn größer.
Egal, ob man mit dir...
Egal,
ob man mir gut tut, hat es notwendiger.
Er macht ihn größer. Er ist wie ein Schnitzel. Je mehr man klopft, umso größer wird
es. Ist relativ.
Das ist recht einfach. Und der klopft brav mit.
Du hast jetzt den Herbert Kickl gerade als Klopfer bezeichnet, nicht ich. Möchte nur
in dem Fall der Schnitzel.
Aber völlig egal. Ich finde es lustig, dass du sagst, man kommt bei jedem Thema auf den Kickl. Egal, ob man mit dir diskutiert über Arbeitsmarkt, über Steuern, über Gesundheitspolitik, über Klimapolitik.
Du kommst
bei jedem Thema kommt er zu den Ausländern und wirft mir vor, dass ich zum Thema
hier. Ich habe es jetzt geschafft, in 25 Minuten und 19 Sekunden nicht über Ausländer zu
reden. Na, hat die Hitze
aber du hast 17 Minuten nicht geschafft, Kickl auszusprechen.
Er ist heute auf Klassenkampf. Und
soll ich dir ein Foto vom Kickl schenken?
Ich will nicht wissen, was du auf dem Handy hast.
Nein, aber die Konfrontationstherapie, wenn du ihn siehst, vielleicht verlierst du die Angst vor ihm. Schau ihn dir an.
Tatsächlich die Thematik, nämlich ob Sebastian Kurz und welche Chancen er hat.
Du wundert mich ja vollkommen entglitten wieder, die ganze Diskussion.
Ja, weil ihr beide, du hast abgelenkt mit Klassenkampf, du hast abgelenkt mit Klassenkampf.
Er redet von Champagner.
Also euch beiden ist offenbar der Sebastian Kurz irgendwie so ein Dorn.
Ich habe spezielle Geschichte mit Sebastian Kurz, wie du weißt, das kommt meine Nähe zu Christian Kern. Und ich bin der Meinung, es gibt keinen Beitrag, den Sebastian Kurz in der Politik leisten kann, der unser Land nach vorne
doch,
bringt.
Sogar großartig.
Weil ich habe gesehen in der
sogar
Zeit, großartig. Wo Sebastian Kurz in der
Politik er hat zum Beispiel, der Sebastian Kurz ist es ihm gelungen, in einer fairen demokratischen Auseinandersetzung den Herrn Kern zu besiegen. Und das war ja gut.
Es ist ihm gelungen, die österreichische Gesundheitskasse zu zerstören und eine Patientenmilliarde
erfahren
zu
lösen. Seit 60 Jahren mit einer dicken, fetten Gewerkschafter, die dort sitzen und sie voll fressen auf meine Beitragskosten und du redest vom Ruinieren des Gesundheitssystems. Gleich hoch wie Brate Gewerkschafter, seit Wertsetnitsch.
Gerald,
lauter also schwabbelnde Zellulitis-Gesichter, das ist das österreichische Gesundheitssystem reden, in sozialdemokratischer Form, das braucht ja kein Mensch.
Was ist das für ein Niveau jetzt schon wieder?
Großartiges, du redest von Champagner und von Zellulitis, das ist ja super.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause. Es ist auch mutig von Einzelnen über Gewichtsprobleme von anderen zu reden.
Zellulitis habe ich noch keine und schon gar nicht am Doppelkinn.
Aber wer weiß, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann erfülle ich den ausdrücklichen Wunsch von Gerald Groß, der unbedingt über Herbert Kickl reden will, weil das hat er uns dann verraten. Und zwar aber in dem Fall, was den Herbert Kickl und Sebastian Kurz wirklich da geredet haben und planen könnten. Für die Zeit nach der nächsten Wahl bleiben Sie dran.
UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgen-Podcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Top Stories des Tages. Worüber spricht Österreich? Was ist los in der Society? Bleibt immer up to date. Abonniert UI24 Daily. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, UI24.at und überall, wo es Podcasts gibt.
UI24 Daily. Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heute auch den Temperaturen passenden hitzigen Gespräch zwischen oder Duell zwischen Gerald Groß und Rudi Fussi. Und der erste Teil hätte eigentlich um Sebastian Kurz gehen sollen, wurde dann zum ziemlichen Klassenkampf zwischen den beiden. Und sie haben immer wieder den Namen Kickl genannt, beide. Nur das, was ich wirklich wissen wollte, Gerald Groß, jetzt nicht irgendwas zeichnen, sondern mir kurz zuhören. Herbert Kickl und Sebastian Kurz. Herbert Kickl und Sebastian Kurz haben sich schon wiederholt getroffen, zuletzt noch einmal vor ein paar Wochen in einem Treffen in der Reichsratstraße, also nicht direkt im Parlament, sondern im Büro von Herbert Kickl vis-à-vis vom Parlament, dem quasi Parlamentsclub in der Reichsratstraße. Dort haben sie sich zum wiederholten Mal ausgesprochen. Sebastian Kurz hat offenbar auch zum wiederholten Mal gesagt, es war ein Fehler, die Koalition aufzubrechen. Was man im Hintergrund deutlich merkt seit einigen Monaten, und das habe ich hier auch einmal in einem Talk mit Herbert Kickl gesehen, dass ich glaube, dass der Herbert Kickl sich durchaus eine Lieblingsvariante vorstellen könnte, nämlich genau eine Abspaltung von Sebastian Kurz von der ÖVP. Du hast gesagt, die ÖVP wäre dann hin und dann hätte die FPÖ einen Koalitionspartner, nämlich eine Liste Kurz oder Köstinger oder wen auch immer.
Also ich kenne den Inhalt der Gespräche nicht und nein, ich habe auch die betreffenden Personen nicht gefragt, was sie miteinander gesprochen hätten oder haben. Also ich könnte bei beiden anfragen, per WhatsApp oder per Telefon, okay, was habt ihr gehört? Ich hätte keine Antwort bekommen. Also wegen Erfolglosigkeit frage ich gar nicht. Es interessiert mich aber insofern und ja, es ist schon interessant, wenn sie da Oppositionschef und der Chef der stimmenstärksten Partei mit dem ehemaligen Kanzler trifft. Das hat schon eine gewisse Spannung und hat auch mediale Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn man aber deren beide Geschichte kennt, beide auf einer Regierungsbank gesessen, der Kanzler und der Innenminister,
auch darüber geredet.
Genau so ist es, dann ist es weniger spannend. Natürlich gibt es zwischen Herbert Kickl und Sebastian Kurz, oder hat es viel eher, glaube ich, etwas gegeben, was man aussprechen muss. Der Sebastian Kurz hat aus meiner Sicht einen ganz schweren Fehler gemacht. Und der ganz schwere Fehler war, nicht zu seinem Wort zu stehen. An diesem Freitag, an
aber
dem
jetzt nicht
Ibiza.
In der Vergangenheitsbewältigung.
Die Geschichte ist folgender: Kannst du einen Menschen, der einmal eine Paktfähigkeit nicht bewiesen hat, insofern vertrauen, wenn eine klassische Illoyalität aufgefallen ist? Und ich glaube, da ist schon etwas zu besprechen. Es war vereinbart an dem Freitag. Nein, ich möchte ein bisschen weiter zurückgehen. An dem Freitag im Jahr 2019 war vereinbart, der Christian Strache tritt zurück, Norbert Hofer wechselt ein und am Samstag kam plötzlich die Conditio sine qua non der ÖVP, Kickl muss weg. Und das mündete in einer in der Zweiten Republik einzigartigen Aktion, nämlich dass der Bundeskanzler zu dem Bundespräsidenten gegangen ist und die Ablöse verlangt hat. Das hat es vorher nicht gegeben und danach nicht gegeben. Das macht man in Wahrheit nur, wenn der jeweilige Minister ein Mörder, ein Dieb oder sonst was ist. Also aus normalen politischen Überlegungen tut man so etwas nicht. Und ich glaube, es ist auch daher ein eigener Verfassungsbestandteil, dass der Bundeskanzler dieses Recht hat, aber das ist in Wahrheit ein Notfallrecht. So, und ich glaube daher, allein aus dieser Überlegung heraus gab es zwischen den beiden Herren sicher einiges zu besprechen. Und wenn das darin mündet, dass der Sebastian Kurz das erkennt, dass das ein großer Fehler war, dann ist dem Recht Genüge getan, ganz einfach.
Gut, das ist unfassbar.
Warum?
Die Frage ist, bitte nicht weitere Vergangenheitsbewältigung, weil die ganze Ibiza-Causa ist, glaube ich, jetzt wirklich...
Ich wäre eher bei der BVD Hausdurchsuchung, ne? Die ein Grund war für die Ablöse Kickls, weil er Österreicher...
Das war aber nicht der Grund vom...
Nein, war nicht der Grund, nicht der geäußerte Grund, ne? Aber es gäbe tausend Gründe, weil du gesagt hast, einen Minister abzuberufen, die Vorgangsweise quasi im Interesse Russlands da eine BVD-Hausdurchsuchung zu machen und einen eigenen Geheimdienst aufzubauen, wie wir wissen aus den Erzählungen der Frau Kneißl etc. und ihres engsten Umfeldes, was da geplant worden wäre, um Österreich noch näher an Russland zu rücken, unter der Federführung mit von Herbert Kickl. Also wenn das, dieser Vaterlandsverrat, kein Grund ist für Entlassung aus einem Ministerium, wo man eigentlich der Republik zu dienen hat, dann weiß
ich. Gut, aber was korrekt wiedergegeben hat, ist, dass der Sebastian Kurz das
die Kurzphobie Fehler wieder therapiert
als Fehler bezeichnet hat.
Spannend.
Als Fehler bezeichnet hat. Und jetzt liegt der Verdacht schon nahe, weil warum muss der Unternehmer Sebastian Kurz irgendwelche Fehler, politische Fehler einbekennen?
Ja? Ich glaube, ein Geschäft wird es ihm nicht bringen. Beim
Herbert, das meine ich jetzt gerade. Glaubst du, dass das eine Vorbereitung auf eine allfällige Koalition ist?
Mit Sicherheit. Also das, was Sebastian Kurz macht, ist auffällig, auffallend zu sein für jemanden, der sich aus der Politik zurückgezogen hat. Der tingelt durch Talkshows, gibt da seine Weisheiten von sich, redet über KI, redet über den Donald Trump, redet über den Bibi Netanyahu, er weiß alles besser. Ich frage mich nur, warum er es dann als Bundeskanzler nicht gemacht hat, aber ist ein anderes Thema. Und jetzt natürlich ist das eine Vorbereitungshandlung, weil die Wiederannäherung an Herbert Kickl und die FPÖ ist ja nicht der Tatsache geschuldigt, dass dem jetzt leid tut, dass er damals Herbert Kickl entlastet hat, sondern rein an den machtpolitischen Überlegungen logischerweise, weil wenn du eine Partei hast, die in Umfang bei 38% liegt, was ist denn dann deine Machtperspektive? Und zwar, es geht um beide. Wenn man nur die nationale Perspektive betrachtet, eine Koalition zu ermöglichen, blau-schwarz, mit der Überlegung dahinter, wenn Sebastian Kurz das selbst anführt, dass man bei Wahlen danach dieses Kräfteverhältnis umkehren kann. Das heißt, du gehst mit Kickl als Kanzler hinein und kommst mit Kurz als Kanzler wieder heraus nach der nächsten Wahl. Das kann eine strategische Überlegung sein. Und die zweite Überlegung ist die europäische, nämlich, dass man darauf setzt, dass Herbert Kickl die Unterstützung der Idioten, Verzeihung, Patrioten Europas im EU-Parlament sichert, also dieser tollen Persönlichkeiten rund um Alice Weidel, Marine Le Pen, die AfD ist ja draußen, stimmt, ist ja sogar Marine denen zu so neonazistisch, den französischen Rechtsradikalen, das ist ja spannend, wie das da untereinander zugeht. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, da geht es darum, eine Koalition aus der EVP, Manfred Weber und der Patriotenfraktion zu ziehen.
Das ist aber jetzt eine Spekulation von dir, das wissen wir auch nicht. Er würde es Mythen nennen, ich nenne es Spekulation.
Nein, ich würde nur sagen, egal ob es national oder europäisch ist, macht diese Wiederversöhnung davon einen Sinn, machtpolitisch natürlich.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, wir sollten uns einmal darauf committen, wenn die Temperaturen in Wien über 30 Grad gehen, keine Sendung mehr zu machen. Das ist wirklich echt nicht gescheit.
Ja? Du schwitzt so, aber du hast
der erste Punkt ist, wir haben begonnen bei der BVD-Hausdurchsuchung, sind bei den Idioten für Europa gelandet. Ich habe versucht, diesen Geistesblitz, der ihn da durchdrungen hat, nachzudenken. Also der Sebastian Kurz darf sich politisch nicht engagieren. Also so er darf nicht von einem Studium ins andere tingeln. Sein eigener Klient, der Herr Christian Kern, ist zum Ludwig getingelt und hat gesagt, bitte, wie SPÖ-Vorsitzender werden. Also Glashaus, Steine. Also, aber ist egal. Ich bin ja jetzt nicht der Vertreter von Sebastian Kurz. Wenn der Sebastian Kurz auch immer tritt, in welchem Studio er auftritt, wie er die Politik auch immer bewertet, ist, glaube ich, wirklich den Sebastian Kurz seine Geschichte.
Nein.
Und das ist auch für mich kein Problem. Wenn der Sebastian Kurz sich mit dem Herbert Kickl ausgesprochen hat, ist das auch kein Problem. Genau. Wenn der Sebastian Kurz sich mit dem Kim Jong-un trifft, wäre das für mich auch kein Problem. Also mir ist das relativ egal. Schau, noch einmal, ob jetzt Sebastian Kurz zurück will oder nicht, diese seit 3-4 Jahren andauernde Debatte, die ja offenbar vom nächsten hyperaktiven Sozi geführt worden ist, kommt Kern zurück, kommt er nicht zurück, kommt er zurück, die sie alle so gern, Motte Licht, Studio, bitte wieder Parlamentsbank, ich bin sonst niemand.
Über den Kurz redest du die ganze Zeit seit Jahren.
Ich sag's dir nur, wenn du Beweggründe verstehen willst.
Zwei Personen in einem?
Nein, Rudi, was ich da sagen will, wenn du die Beweggründe des Sebastian Kurz verstehen willst, wirklich, dann red mit deinem Freund, mit Christian Kern.
Ich verstehe das sehr gut.
Dann passt das nicht. Dann passt es. Okay. Aber dann muss deine Kritik auch für beide gelten. Ich sag's nur bei der Gelegenheit.
Aber wir haben jetzt nicht über den Christian
Kern. Aber wir reden jetzt nicht über den Christian Kern. Aber wir reden gerne über das BVD. Nein. Das BVD, nein. Die BVD-Hausdurchsuchung hat im Übrigen nicht der Herr Kickl angeordnet, sondern ein unabhängiger Richter der Republik Österreich auf Antrag einer Staatsanwaltschaft der Republik Österreich unter einem Justizminister Moser der Österreichischen Volkspartei. Unter Applaus des damaligen Generalsekretärs Karl Nehammer der Österreichischen Volkspartei. Ich sag's nur bei der Gelegenheit. Und daraus wieder den Vaterlandsverrat des Herbert Kickl, denkt die Russen zu zimmern. Du hast gerade gesagt, Vaterlandsverräter.
Absolut.
Ja, daraus zu zimmern, das kannst
du. Aber jetzt ging's gerade um den Sebastian Kurz, hast du eine Kickl-Phobie?
Nein, aber ich versuche nur immer, das alles nachzuvollziehen, was du da so absonderst.
Ja, aber dann bist du intellektuell nicht immer in der Lage, das ist dein Problem.
Aber gehen wir zurück. Schau, die Frage ist, und damit ist auch das Thema Kickl Kurz auch relativ rasch beendet, was die zwei miteinander sich unterhalten und was die für Rückschlüsse ziehen.
Das Thema ist schon längst beendet.
Ist in Wahrheit deren beider Geschichte. Und wenn die beiden etwas zu sagen haben, werden sie das sagen.
Ja, und es ist quasi Aufgabe von Leuten wie mir.
Und ich bin mittlerweile der Meinung, selbst der Sebastian Kurz würde es besser als der Herr Stocker und der Herr Babler machen. Wirklich. Oder als die Frau Schmidt oder die Frau Schumann und wie
also
die alle heißen. Ich glaube wirklich, dass das. Ich glaube, dass ein Wasserhydrant das besser machen würde als die Regierung, die das Rudi Fussi hier im Studio vertritt.
Jetzt weiß ich, warum dir der Kickl reicht. Wenn der Wasserhydrant auch reicht.
Das war wenigstens ein guter Schmäh von
dir. Ist,
das war der erste gute Schmäh, was noch
alles gut.
Also wir sind jetzt in der 38. Minute und der Lichtblitz ist gekommen. Ja. Na, gratuliere. Gut.
Genau, wir reden jetzt über einen anderen Nicht-Lichtblitz, der quasi eine Partei getroffen hat, unter Umständen nämlich die NEOS. Und die jüngsten Verwerfungen dort, die ein bisschen an andere Parteien erinnern, könnte man fast sagen.
Aufpassen, sonst ist eine Kickelphobie, wenn es um die Ausschlüsse bei der FPÖ geht die ganze Zeit.
Ja gut, wobei es gibt ja auch diverseste Parteien, die Ausschlüsse gemacht haben, aber eine besonders. Aber grundsätzlich war das wirklich ein bisschen überraschend. Also es wusste jeder, der Veit Dengler ist sicher ein unangenehmer für die Parteiführung, für die NEOS-Führung. Die Erklärung ist, er habe mit dem iPhone eine Sitzung aufgenommen, er wurde rausgeschmissen. Mhm. Jetzt rein als jemand, der schon diverseste Parteien beraten hat, Rudi, wie klug war diese Handhabe?
Ich glaube, man hat das als Vorwand genutzt, um jemanden loszuwerden, den man schon länger loswerden wollte. Relativ simpel. Dass sich Meinl Reisinger und Veit Dengler ungefähr so gut verstehen wie der Gerald und ich vor der Kamera, ist bekannt.
Gut, aber ihr seid nicht in einer Partei, das ist vielleicht aber ein Vorteil.
Gott sei Dank, ja, das ist richtig.
Wir sind nicht einmal in einem Auto.
Aber der wesentliche Punkt scheint mir zu sein, dass Veit Dengler halt einfach jemand ist, der wirtschaftlich unabhängig ist, war erfolgreicher Manager in der Privatwirtschaft. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, als er Vorstand bei der NZZ-Gruppe war, als wir NZZ nach Österreich geholt haben, Michael Fleischer und ich. Kenne ihn aus der Zusammenarbeit als einen wirklichen, erstens super anständigen Menschen, aber vor allem Top-Profi. Also wirklich, der kann Organisationen und Parteien aufbauen. Und darum ist es ihm auch mit das Wunder gelungen, mit Matthias Stolz, damals den NEOS, aus dem Stand heraus ins Parlament zu bringen, was ja eine außergewöhnliche Leistung ist. Gab es ja noch nicht so oft. Das heißt, Veit Dengler ist ein durch und durch politischer Mensch und ist mit 57 in die Politik zurückgekehrt quasi oder erstmals eingestiegen, weil er gesagt hat, wirtschaftlich habe ich alles erreicht, ich möchte einen Beitrag leisten, um mein Land nach vorne zu bringen. Und der ist natürlich unangenehm. Ne? Und dass man jetzt quasi das Aufzeichnen bei einer Clubsitzung dazu nutzt, dann Mitgründer aus der Partei sofort auszuschließen, hat für mich schon ein Geschmäckle, weil ein ordentliches Verfahren, ein Ausschlussverfahren, wo man beide Seiten hört etc., hätte man schon noch führen können. Warum da jetzt Gefahr im Verzug entstanden sein soll, kann man mir wirklich nicht erklären. Also ich finde das erst merkwürdig, aber es reiht sich ein. Die NEOS haben einen wahnsinnigen Aderlass. Es hat Stefanie Crisper sich verabschiedet, es ist Gerald Loacker gegangen.
Gut, aber der ist dann nach oben gelobt,
aber das war nicht der Plan bei seinem Abgang, muss man fairerweise sagen. Und jetzt der Veit Dengler und jetzt ist auch der ehemalige steirische Landesärztekammerpräsident, der bei den NEOS ist, gegangen, den Dengler geholt hat. Und da werden wahrscheinlich auch noch weitere folgen. Ich finde, das ist ein wahnsinnig unreifer Umgang mit dieser Vorgangsweise, weil die Clubsitzung hat ja nicht damit begonnen, da wusste man noch nicht, dass Dengler das aufzeichnen wird. Ja. Sondern die Eskalation ist entstanden, weil er seine Redezeit...
Und eines eigenständigen Antrags.
Eines eigenständigen Antrags auf selbstständige Abstimmung der Parteienförderung,
also des Kapitels Bundeskanzler. Wo er Teil des Budgets ablehnen wollte.
So. Und dass das reicht, dass Meinl Reisinger und Co. auszucken und sagen, wir müssen koalitionsfrei sein etc., ist bei einer liberalen Partei wirklich merkwürdig.
Gerald Groß, du hast so ähnliche Vorkommnisse bei FPÖ und DZÖ erlebt, muss man sagen. Da, ja, also auch an dich die Frage als jemand, der genau sowas erlebt hat, wie so rasch wegen Gefahr in Verzug oder vermeintlichen Gefahr in Verzug immer wieder Leute ausgeschlossen wurden. Wie schlau ist denn so ein Vorgehen?
Ich würde sagen, unklug. Also auch mit Blick auf mein eigenes Vorgehen und meine Handlungen waren die ja nicht immer klug. Mhm. Einer meiner letzten Amtshandlungen als BZÖ-Chef war, den Herrn Stadler und den Herrn Betzen auszuschließen.
Zum Beispiel, ja.
So, also das ist natürlich, wenn die palästinensische Befreiungsfront gegen die Befreiungsfront von Palästina zu kämpfen anfängt. Was ist das, was wir erleben bei den
Judäer?
Es ist natürlich, was auch immer, ja. Es ist natürlich am Ende das Symptom einer Auflösungserscheinung.
Ja, das ist ein Blödsinn.
Wir haben vor wenigen Wochen in Graz die Gemeinderatswahl gehabt. Die Gemeinderatswahl in der zweitgrößten Stadt Österreichs, wo die NEOS verloren haben, nicht mehr realisieren konnten. Zutiefst studentische Stadt, ehemaliges bürgerlich-liberales Wählerspektrum von Siegfried Nagel hinterlassen. Die NEOS konnten nicht realisieren. Mit 5,6% in einer zweitgrößten Stadt, dort wo eigentlich das Kerngebiet, städtisches Kerngebiet Graz, Wien, Linz, Salzburg, das NEOS-Kapital wäre, dort realisieren sie nicht mehr. Wir haben den zweiten Punkt bei den NEOS. Die Grundsätze ihrer Gründungsidee, also Strolz und Veit-Dengler, waren Sparsamkeit, Effizienz gegen den Parteienstaat, Bildungsreform und um. All das bleiben sie in Wahrheit in der Regierung schuldig. Der dritte Punkt ist, sie wollten immer den rot-schwarzen Parteienstaat bekämpfen, Wirtschaftskammer reformieren, Arbeiterkammer, ÖGB und bis hin zum ORF. All das blieben sie in den letzten 1,5 Jahren schuldig und haben immer mehr den Eindruck entwickelt, sie sind zur letzten Überlebenskraft, zur letzten Luftpumpe, zur letzten Herz-Lungen-Maschine der kaputten rot-schwarzen Parteien geworden. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Der vierte Punkt ist, Frau Meindl-Reisinger ist offenbar eine ganz grottenschlechte Parteichefin. So, sie ist zeitlich gebunden als Außenministerin, ich finde sie auch als grottenschlechte Außenministerin, aber das sollen andere beurteilen. Das, was sie mit Bestimmtheit ist, sie kann ihre Partei nicht führen. Sie neigt daher in diesen Stressreaktionen und in der Stresssituation ihrer Partei, die eine basisdemokratische immer war, Vorwahlen etc. Ja,
basisdemokratisch waren die nicht.
Waren, jede Listenerstellung bei Nationalratswahl, bei Landtagswahl wurde unter Einbindung aller Mitglieder bei Vorwahlen beschlossen.
Zu einem Drittel,
whatever.
Basisdemokratisch ist was anderes.
Vorwahlen gegeben. So. Und sie tendiert immer mehr autoritär zu agieren und zu reagieren. Sie agiert nicht, sie reagiert autoritär. Und ich habe überhaupt kein Problem mit den EOS über die Klippe sprengen wollen. Also jetzt tue ich mich nicht.
Nein, mit dem Autoritären, Mann.
Das wollte ja normal. Nein, ein bisschen peitschern und so. Hysterisch zickig mag ich nicht. Also, das habe ich nie mehr.
Nein, bitte jetzt nicht.
Aber das ist frauenfeindlich wieder. Das ist sexistisch.
Nein,
das ist
sexistisch. Ich bin auch manchmal hysterisch und zickig. Das hat nichts mit Geschlechtern zu tun. Wir sind jetzt für die offenen Geschlechterrollen. Da können auch Männer hysterisch und zickig sein. Ja, löst euch von diesen alten Geschlechtern. Ja, möglich. So, ich halte mittlerweile die Reaktion der NEOS für hysterisch und zickig. Ist so.
Gut, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause.
Müssen wir, damit wir uns dann auch wieder entschuldigen.
Nein, ich muss dazu sagen, ich weiß, wenn wir Psychiater haben, es tut mir leid, dass der Begriff hysterisch auch von mir verwendet wurde, wenn man sagt, heutzutage histrionisch. Egal, die Menschen verstehen hysterisch, Frauenfeindlichkeit mag zumindest ich hier gar nicht.
Ich auch nicht.
Nein, ich auch nicht.
Bei aller Kritik am Vorgehen von Beate Meindl-Reisinger, egal, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und danach kehren wir tatsächlich zu Christian Kern zurück, der vor kurzem bei mir im Studio war und gesagt hatte, die SPÖ bräuchte eigentlich sowas wie einen externen Schock. Was damit gemeint ist, darüber reden wir gleich weiter und ob eigentlich SPÖ, ÖVP, NEOS noch irgendeine Chance gegen Herbert Kickl haben. Bleiben Sie dran.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von UE24
und Madonna.
Feminin, frech
und frisch.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum Dienstagsduell zwischen Rudi Fussi und Gerald Groß, der unhöflicherweise dauernd in sein Handy starrt. Gerald Groß, man sieht dich nämlich in der Kamera und wir wollen den Leuten beibringen, dass man konzentriert ist.
Schaut, wie
das
Wetter morgen wird.
Dankeschön. Also grundsätzlich, wir haben jetzt schon über Sebastian Kurz und seine möglichen Ambitionen geredet. Ich hatte vor kurzem Christian Kern, den du schon genannt hast und erklärt hast, dass du Sebastian Kurz wegen Christian Kern so gar nicht magst, jetzt ein bisschen in meinen Worten wiedergegeben. Und Christian Kern hat ein globales Interview gegeben über den Zustand der Wirtschaft, über Fehler aus seiner Sicht, was passieren müsste, dass dringend was passieren müsste. Und zum Zustand der SPÖ hat er gemeint, wahrscheinlich bräuchte es einen externen Schock. Siehst du es auch so? Man muss dazu sagen, du warst einst einmal Berater von Christian Kern, bist ja jetzt noch Mitglied der SPÖ. Hat er recht über den Zustand der SPÖ, den wir ja alle sehen?
Also erstens war das Interview, finde ich, großartig, weil er wirklich einen Tour d'Horizon gemacht hat über Energiepolitik, globale Entwicklungen etc. und das sehr nachvollziehbar erklärt hat, woran es krankt, auch im speziellen
sogar
Österreich.
Gerhard Blümel, der vorher mein Gast war, der ehemalige Finanzminister, gesagt, dass das ein sehr spannendes Interview war.
Also ich finde, er hat wirklich die offenen Probleme wirklich deutlich angesprochen, hat auch aus seinen Erfahrungen berichtet, wie es war für ihn, warum bei manchen Sachen nichts weitergegangen ist. Und der externe Schock, den er gemeint hat, da hat er referenziert auf den Sebastian Kurz quasi. Also wenn eine Partei, so wie die SP und ÖVP, und das kannst du für Parteien und Organisationen allgemein nehmen, wenn die im Zusammengehen, im Zusammenbruch begriffen sind, sprich zehntausende Mitglieder über die Jahre, hunderttausende Mitglieder verlieren, Wahlergebnisse gehen nach unten, gibt es weniger zu verteilen, weniger Posten, weniger Mandate, weniger Einflussbereiche. Das ist so. So. Und die Leute, die jetzt auf diesen Mandaten sitzen und auf diesen Jobs, die tun natürlich alles, dass sie auf diesen Plätzen sitzen bleiben können, und das heißt, es kommt zu keiner Erneuerung mehr. Es wird sozusagen eine Wagenburg-Mentalität geschaffen, und ich habe das selbst erlebt bei der SPÖ zum Beispiel jetzt in Graz. Also da lässt man nichts Neues mehr zu, schuld ist man nie selbst, ja, sondern es sind immer die externen Einflüsse.
Genau.
Du musst zu einer Organisation wirklich Macht nehmen, ein Stück weit, damit sie sich wieder spürt und sich um das Wesentliche kümmern kann. Aktuell gibt es gerade, das Profil hat das beschrieben, ein Beispiel in meiner Partei in Wien, wo ein Spitzenfunktionär und Geschäftsführer der Wiener Volkshochschule in Genossenschaftswohnung, in einer Dachgeschosswohnung einzieht, wo er die Einkommensgrenzen bei Weitem überschießt und sich rechtfertigt damit, ja, die Optik ist nicht schön, aber es hat eh meine Frau gemietet. Und die Leute spüren sich nicht mehr. Und in diesem Niedergang brauchst du einfach einen Schock, wenn du so willst. Ja? Das hat der Christian Kern gemeint. Ich glaube, dass die SPÖ gar keinen externen Schock mehr braucht. Weil wenn ich SPÖler bin und ich schaue auf 16% in den Umfragen, egal ob jetzt bei Lazarsfeld, Hayek
sollte
oder sonst wo, dann sollte es eigentlich auch Schock sein. Wenn ich in vielen Bundesländern nur noch einstellig bin, wenn ich in Wahrheit in Burgenland nur mehr davon abhängig bin, wie lange das der Hans-Peter Doskozil noch machen will und gesundheitlich machen kann, weil nachdem wird das Bundesland wahrscheinlich auch wechseln, so wie Kärnten jetzt Gefahr läuft, noch Peter Kaiser verloren zu werden. So, das heißt, in Wahrheit hast du dann noch, wie es der Haselmeier war, das glaube ich, der das einmal gesagt hat, die SPÖ droht zu einer Wiener Regionalpartei zu werden, die in den Bundesländern dann halt bei 10-15% liegt.
Ich glaube,
ne?
In Burgenland wird es noch länger.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich.
Grundsätzlich, der Christian, das hört er jetzt gerade alles gerne, da kann man nicht widersprechen.
Vollkommen recht.
Ja, eben.
Vollkommen recht.
Der Christian Kern hat in diesem Interview mit mir auch gesagt, also er hat Gramsci zitiert, dass quasi
die Zeit der Monster,
die alte Welt sei im Vergehen und die neue noch nicht ganz erschaffen, und genau in dieser Zwischenwelt sei die Zeit der Monster. Und das ist, glaube ich, nicht zu übersehen, wenn er mit Monstern gemeint hat.
Müsste man mit ihm selbst reden, wenn er mit Monster spricht. Folgendes.
Gerade zur Erklärung, er hat die rechtspopulistischen Parteien gemeint.
Ja, was er auch immer meint. Interessiert mich auch nicht sonderlich. In seiner Analyse...
Gut, dann stelle ich mir eine andere Frage.
In seiner Analyse ist er richtig. Es ist eine Zeitenwende. Das ist es. Die Zeitenwende ist aus meiner Sicht 2008 bereits eingetreten. Wir sind mittendrin. Sie hat begonnen mit der Eurokrise. Sie hat 2015 fortgesetzt mit der Geschaffen-das-Krise. Sie ist 2020, hat sie eine Fortsetzung gefunden mit der Corona-Krise. 2022 mit der sogenannten Ukraine-Krise, mit all diesen Verwerfungen, die uns bis heute in Europa begleiten. Wenn der Teufel Kinder bekommt, sind wir in dieser Schockstarre als Gesellschaft dann noch konfrontiert mit einem kompletten Umbau unseres Wirtschaftssystems, künstliche Intelligenz. Manche vergleichen das mit dem Zeitalter, dem Einbruch des Zeitalters der Industrialisierung. Manche vergleichen das heute in den Medien sogar mit dem Beginn der Elektrifizierung auf der Welt. Also so eine Zeitenwende ist das. Die Zeitenwende ist zweifelsohne da. Aber die Zeitenwende daraus abzuleiten, dass eine Zeitenwende eine Zeit wäre, wo dann Monster auftauchen würden, das ist zwar sehr philosophisch, aber halt auch nur halb philosophisch. Also es ist, wie nennt sich das, Kurpfuscherei philosophische. Er hat ja als SPÖ-Clubsekretär begonnen. Ich glaube nicht, dass er Philosophiestudie gemacht hat.
Im Unterschied zu Herbert Kickl, der hat Philosophie studiert.
Genau, der kennt sie wenigstens aus. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil. In seiner Diagnose zur SPÖ hat er auch recht, der Kern, warum. Das Monster ist die Inhaltslosigkeit der Sozialdemokratien geworden. Die alten Kämpfe kämpfen sie nicht mehr, weil die alten Feinde nicht mehr existieren. Es gibt die
also das Kapital ist
der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkämpfe in den Ländern gibt es nicht mehr. Heute sind in Wahrheit Kleinunternehmer, Mittelunternehmer die besten Partner der Arbeitnehmer geworden. Wenn es denen schlecht geht, geht es den Arbeitnehmern auch schlecht. Das, was wir heute haben, ist auch nicht, dass die Industrie unser Feind ist, sondern es ist tatsächlich globalisierte Wirtschafts Zweige und Netzwerke, die sich global weltumspannend treffen. Da hat die Sozialdemokratie keine Antwort, im Übrigen auch keine Konzepte dagegen. Allein wenn ich daran denke, an die sogenannte Spekulationssteuer, das wäre zum Beispiel so ein Thema, dass die Sozialdemokratie seit 15 Jahren auf die Ebene der Europäischen Union hebt und dort nicht in der Lage ist, das durchzusetzen oder einzuführen, zeigt in Wahrheit, dass das Versagen, das Politische.
Es daher gibt eine Spekulationssteuer, die Menschen, was redest du?
Na, Achtung.
Es gibt eine Aktien-Est und ja, es gibt eine Immo-Est. Wenn du auf den Wertentwicklung von Aktien oder Immobilien spekulierst, zahlst du Steuern, Gerald.
Aber nicht in dem Ausmaß.
30%?
Ja, nicht in dem Ausmaß, sage ich dir eins, in der europaweiten Geschichte, wie wir es eigentlich brauchen würden.
Du meinst was anderes in der europaweiten Geschichte? Ist es gegangen um die Finanztransaktionssteuer, die gesamte
Tobin-Tax?
Finanztransaktionssteuer? Ist wieder was anderes.
Nein.
Lass dich mal vom Arnold Schiefer ein bisschen fit machen, was Wirtschaftspolitik
ist. Das ist wieder etwas lächerlich zu machen, was durchaus eine ernste Geschichte ist.
Ja,
bei diesen großen Fragen, es gibt ja mehrere große Fragen. Es gibt die Transaktionssteuer, es gibt die Spekulationssteuer, es gibt die Besteuerung der globalen Konzerne wie Google etc. Dort versagt die
Sozialdemokratie. Da gibt es eine globale Mindestbesteuerung jetzt von 15%. Was redest du?
Alter, was denn? Wir haben eine Backelsteuer in Österreich, aber doch keine Besteuerung auf YouTube oder auf Google in Österreich.
Es gibt eine globale Mindestbesteuerung
und wo fließt das Geld
weltweit von 15%.
Wo fließt das Geld hin?
Was heißt, wo fließt das Geld hin?
Die Besteuerung.
Na, am Sitz des Unternehmens.
Aha, gut, okay. Also Google, wo?
Das ist das Steuerrecht. Google
YouTube?
Amerika.
Aha, YouTube?
Ja, alles. Entschuldigung, müsst ihr jetzt aufziehen.
Also, Amazon siehst, genau
Netflix.
Das ist ja die Geschichte. Genau davon spreche ich ja. Dass in Wahrheit die Betriebe, und das wäre die Antwort der Sozialdemokratie, die Betriebe, die hier die Wertschöpfung generieren, hier nicht versteuern. Das wäre die
das
Antwort
ist ja die
der Sozialdemokratie.
Immer gewesen.
Eben, aber man scheitert irgendwann an der Kritik, wenn man die Kritik nicht irgendwann einmal, wenn man Regierungsverantwortung trägt und auf europäischer Ebene, ist die Sozialdemokratie in charge, in Koalition mit der EVP, in Österreich sitzt sie in der Regierung, in Spanien sitzt sie mit Sanchez in der Regierung, im UK sitzt sie in der Regierung, soll ich dann noch überall erklären, wo sie
aber
in der Regierung
ist? Aber du weißt schon, dass die EVP dagegen ist.
Und das nicht schafft.
Du weißt aber schon, dass die
Achso, ja, Entschuldigung, es sind immer die Koalitionspartner. Ich weiß es.
Okay.
Ganz Österreich ist scheiße, weil der Koalitionspartner
okay.
so scheiße.
Und warum? Warum hat all
ich
das,
erkläre, Gerhard,
all das, Gerhard,
ich
all das, was du,
kritisierst,
keine Spekulationssteuer etc., nichts davon haben die Freiheitlichen in der Regierung mit der ÖVP umgesetzt.
Ich erkläre hier nur, warum die alten Kämpfe der Sozialdemokratie gegen die alten Monster heute nicht mehr geführt werden, weil die alten Monster, die sie einst hatten, Arbeitgeber, national eben nicht mehr bestehen. Völlig geändert, die Kriege sich geändert haben und die neuen Monster, gegen die traut man sich nicht vorzugehen.
Aber das
ganz einfach, natürlich. So, das ist der erste Punkt. Verteilungsgerechtigkeit, Wohlstandssicherheit. Und ja, jetzt sind wir in der 56. Minute bei dem Thema.
Ausländer!
Wie hältst du die Migration? Auch hier hat die Sozialdemokratie gerade noch im Burgenland eine Antwort gefunden und Doskozil. Und dafür wird Doskozil überall als Rechtspopulist in den eigenen Genossenreihen gebrandmarkt.
Gut,
deswegen hasst ihn ja der Herr Ludwig. Wissen wir nicht, wer der Herr Ludwig ist.
Also
oder die Wiener SPÖ. Also die große Idee
aber
war ja...
das ist nicht der Hintergrund für das...
Da gibt es viele andere Hintergründe, da brauchen wir nicht reden. Aber wie hältst du es mit der Migration? Ist ja zwischen einem Herrn Andreas Babel und einem Herrn Doskozil, was das Thema betrifft, sind Lichtjahre. Inhaltlich sitzen aber in einer kleinen Partei.
Bei der Frage, wie hältst du es mit der Migration, sind wir alle in der SPÖ einer Meinung. Aber bei der irregulären Migration gibt es Unterschiede.
Ich habe vor kurzem den Sven Hergovich, seines Zeichens SPÖ-Chef in Niederösterreich, zu Gast gehabt und der hat schon auch gesagt, die SPÖ müsse klarere Antworten geben bei mehreren Themen. Zum einen sehr wohl, was natürlich die ganze Teuerung / leistbares Leben angeht. Das zweite ist Gesundheit, also zwei klassische an sich früher kernsozialdemokratische Themen, die längst weg sind von ihnen. Und als drittes hat er gemeint Zuwanderung und Integration. Jetzt sagst du, dass zwischen Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil de facto kein Blatt Papier passt. Aber
bei Arbeitsmigration.
Ja, aber in der Wahrnehmung der Menschen ist es halt anders.
So weit auseinander.
Genau, in der Wahrnehmung der Menschen
habe ich ja gar nicht so unrecht,
würde die SPÖ immer noch quasi...
Na, was immer Widerspruch, eher für was man 5 Minuten später...
Also ich weiß nicht, es ist öffentlich, glaube ich, bekannt, dass ich Hans-Peter Doskozil in der Frage des Parteivorsitzes unterstützt habe, was mir unfassbar viel Kritik von meinen linken Freunden in der Partei beigebracht hat.
Aber auch da möchte ich das Gleiche bitten, wie ich beim Gerald Groß gesagt habe, keine Vergangenheit.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich sag's nur deshalb. Ich habe immer gesagt, selbst wenn mehrere... Peter Kaiser hat dieselbe Meinung.
Wie kann die SPÖ, ich weiß, du warst auch immer für eine rigide Migrationspolitik, auch der Christian Kern hatte das dann gesagt, aber trotzdem die Wahrnehmung der Menschen ist, und ich übersetze es jetzt, es passieren jetzt fast täglich irgendwelche Fälle mit Syrern und die Menschen haben Angst und es gibt immer größere Ängste und sie haben trotzdem das Gefühl, da gibt es mit der SPÖ eine Partei, die würde das alles nicht sehen, weil in der Vergangenheit halt schon häufig die Augen zugemacht
wurden. Nicht in der Vergangenheit, bis heute, wenn ich mir anschaue, wie mit den Zuständen an den Schulen im städtischen Bereich umgegangen wird, wo dann Lehrer wie der Thomas Wallach, mit dem ich wirklich nichts verbindet,
das musst du jetzt kurz erklären,
der war ja Kommunikationschef von der SPÖ
bei der Randy Wagner.
Unter Randy Wagner, der ist jetzt Lehrer.
Genau.
Und der berichtet auf X sehr nachvollziehbar im Internet über Vorfälle an seiner Schule. Mhm. Ohne Schaum vor dem Mund, sondern wirklich toll geschildert. Ja? Und da geht einem das Geimpfte auf, wenn man das teilweise liest. Ja? Und er hat dann sofort einen Deckel gekriegt vom Staatsschulrat, weil er hat das quasi nicht zu erzählen. Ja? Und da gab es ja auch den von der ÖVP-Seite, den Herrn Klar, der jetzt auch bei der FPÖ auftritt, weil der das auch erzählt. Und ich bin der Meinung, es war noch nie ein gescheites Rezept, Probleme, die jeder Trottel mit sehendem Auge wahrnehmen kann, zu negieren und zu sagen, nein, bitte weitergehen, da gibt es nichts zu sehen. Und das ist aber das SPÖ-Problem, dass man Probleme, die existieren, einfach schön redet. Man hat immer so eine Twitter-Position. Einerseits sagt man, nein, wir sind gegen die Zweiklassenmedizin. Gleichzeitig weiß man, wir leben längst in einer Mehrklassenmedizin.
Mindestens
und nicht mehr.
Drei,
also Zweiklassenmedizin wäre schon ein strebenswertes Ziel, so zynisch das jetzt klingt. Mhm. Und das ist das Hauptproblem meiner Sozialdemokratie ist, dass bei den Grundthemen, die man immer hatte, Soziales, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Frauen etc., dass bei all diesen Bereichen wir in Wahrheit in der Realpolitik, in der Leistungsbilanz abgebaut haben und versagen. Und das ist ein wahrer Punkt. Aber bevor du jetzt so schaust, wie Hutschpferd aus Schönbrunn. Ja. Es ist relativ einfach, wenn man in diesen Bereichen Änderungen haben will, dann sehe ich auch anderswo diese Konzepte nicht. Ich habe mir alle Parteiprogramme, alle Wahlprogramme angeschaut, na, der Kickelfobie hätte gern. Da kommt nichts. Und du hast da einfach, egal welche Regierung in der... welche Partei in den letzten 15 Jahren in der Regierung war. Die FPÖ war in der Regierung, die SPÖ war in der Regierung, die Grünen war in der Regierung, die ÖVP war in der Regierung. Und niemand davon hat in diesen Bereichen was weitergegeben.
Was immer ich spannend finde.
Das ist, interessiert mich
eigentlich. Da mache ich da einen Art Aufschlag, sage genau das sind die Probleme der SPÖ. Erbe von dir Häme, Gelächter, Zwischenrufe.
Wo?
Um dann fortzusetzen, dass du genau dasselbe, was ich zuvor gesagt hast, noch einmal vertonst und sagst, bis hin zur Migrationspolitik, das sind die Probleme.
Na, aber intellektuell redlich.
Aha, ja, na eh. So. Daher habe ich langsam den Eindruck, dir geht es gar nicht um den Inhalt, sondern dir geht es darum, es einfach nicht anzuerkennen, weil es von mir kommt. Das ist auch eine Methode.
Nein,
also ich kann sagen, es scheint heute die Sonne, würdest du sofort sagen, nein, die Welt
im Studio
gerade
nicht,
heute
im
unter.
Studio.
Da, nein,
da ist jetzt
kennen.
Gerade hell. Das sagst du, nein, da ist dunkel. Es kommt mir so vor, ich habe einmal ein Gespräch mit einem anderen Diskussionspartner geführt, zu dem habe ich gesagt, warum im Nachhall des Wiener Terroranschlags, wie kannst du das noch irgendwie argumentieren, auch diese falsche Migrationspolitik gegenüber gefährden, weil du es zuerst gesagt hast. Daher kann ich dich nicht dabei unterstützen.
Das ist kindisch.
Und genau das kommt mir heute auch vor. Ich sage vorher minutiös genau, wo die Probleme der Soziademokratie liegen, bin ein Trottel, dann kommt der Rudi Fussi, der erzählt das ganz Gleiche, aus dem Brustton der Überzeugung, aber ich war vorher Trottel.
Ich nehme es jetzt ich würde dich wirklich bitten, mir zuzuhören. Warum habe ich dich vorher unterbrochen?
Ja.
Weil du gesagt hast, die SPÖ hat mir Spekulationssteuer durchgesetzt und ich habe da aufgezeigt, es gibt in Österreich die Wertpapier- Ertragssteuer und es gibt die IMOs, die mit je 30% relativ hoch sind. Und dann habe ich dir gesagt, was du meinst, und da wollte ich dir eigentlich eine Brücke bauen, um dir zu helfen, dass es die Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene nicht gibt, die sogenannte Tobin Tax. So, jetzt warst du in der Analyse richtig, das habe ich nicht bestritten, das habe ich selbst ausgeführt. Ja. Nur du hast bei einigen Themen, wo du dich lustig gemacht hast über die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit der SPÖ von mir deshalb Widerspruch geerntet, weil bei all diesen Themen, die dir jetzt angeblich auf einmal wichtig sind, Spekulationsbekämpfung und so, ich ja von keiner anderen Regierung in Österreich auch
was gesehen habe. Es geht jetzt gar nicht darum, was mir wichtig ist. Es geht darum, dass höchste Gut der Politik Glaubwürdigkeit ist. Du kannst nicht vor Wahlen herumgehen und sagen, armutsgefährdete Kinder kriegen in Zukunft ein Gratisessen und dann setzt du es nicht durch, wenn du die Macht dazu hättest. Du kannst nicht zuvor sagen, 100% der österreichischen Mieten haben in Zukunft der Mietpreisdeckel ist, dann bist du in Macht, in Funktion und dann hast du das nicht. Morgen eine Zeitung lesen zum Beispiel, wo man dann die wahren Geschichten erkennen, wie der Mietpreisdeckel wirklich funktioniert. Du kannst nicht im Vorfeld sagen, du wirst für eine Steuergerechtigkeit sorgen, die ich nicht als Steuergerechtigkeit sehe. Das ist mal kein wichtiges Thema, Erbschaftssteuer, dann bist du in Charge, dann hast du die Macht, dann tust du es nicht. Das, was ich sage...
Die OF-Gebühren gibt es aber schon, obwohl die FPÖ versprochen hat bei Regierungseintritt, dass die abgeschafft werden, unter Strache, oder?
Okay, hast du
also so viel...
Da hast du vollkommen recht. Und dass Strache nicht darauf gedrungen hat, das sofort umzusetzen, sondern quasi das in die Legislaturperiode nach 1-2 Jahren einzubauen erst und nach 1,5 Jahren wird er mit Ibiza weggefleckt, war ein schwerer Fehler von Heinz-Christian Strache. Wir haben heute begonnen mit Sebastian Kurz, mit der Vergangenheitsbewältigung und enden jetzt mit der Vergangenheitsbewältigung.
Nein, tun wir nicht. Ihr seid mir lustigerweise nicht auf das Thema Integration, Zuwanderung richtig eingegangen. Du schon, aber du weniger, als ich geglaubt habe. Eine Abschlussfrage an beide, weil ihr aus einem Bundesland beide eigentlich ursprünglich kommt, wo das Gesundheitssystem besonders belastet ist. Es wurde eine Mini-Gesundheitsreform präsentiert, wie sämtliche Ärzte sagen.
Ja.
Schafft die Regierung da noch mehr? Und apropos Kompetenz der SPÖ, gibt sie das jetzt auch komplett auf?
Es ist eine Selbstaufgabe. Also du siehst bei den beiden...
Ich muss es kurz erklären, das Gesundheitsministerium ist in der Hand.
Das Gesundheitsministerium ist SPÖ geführt, die Krankenkassen sind im Wesentlichen SPÖ-gewerkschaftsdominiert und geführt.
Ja,
wobei die, seit der Kurzreform die Arbeitgeber sozusagen, also Generaldirektor Wurzer ist ein Schwarzer etc. pp. Was du dort aber hast, ist einfach, du hast mittlerweile... Ein Scheitern auf allen Ebenen. In der Steiermark das Beispiel des RSG, also grob gesagt die Struktur, wie viele Arztstellen soll es wo geben, Kassenarztstellen, wird von den Krankenkassen mit den Ländern verhandelt. So. Die Länder zahlen ja da nicht mit, sondern das zahlen ja die Kassen. Im Grazer Wahlkampf habe ich geholfen, ein paar Themen da an die Oberfläche zu bringen. In ganz Graz gibt es für 320.000 Bewohner zum Beispiel 4 oder 5 Kassenpsychiater, wo dir jeder sagt, das kann sich nie ausgehen. Oder es gibt 15 Gynäkologen. 460.000 Frauen. Ich meine, das ist ein Witz, es gibt 13 Kinder, Arztstellen, und dann schaust du, wie viel. Wir haben die höchste, das hat der Christian Kern auch im Interview gesagt, wir haben die höchste Privatarztdichte Europas.
Ja, stimmt.
So, das heißt, wenn du da scheiterst, so wie du da scheiterst, das ist einfach irre. Und diese Gesundheitsreform, die da um 1 in der Früh präsentiert wurde, also wenn ich mir ein Wort um 1 in der Früh präsentiere, wo es dann muss, das irgendwie die Neuerfindung oder Neuvermessung der Welt ein Heuler sein. Ich kenne niemanden, abseits der Kameras, der nicht sagt, Entschuldigung für den Scheiß, um die ein Jahr oder eineinhalb Jahr verhandelt. Also was da herausgekommen ist, sowohl im Bildungsbereich als auch im Gesundheitsbereich, Entschuldigung, wir führen jetzt eine Zusatzstruktur der Facharztzentren, der BVS, nur damit man mal weiß, in diesem BVS, wenn sie 2, 3 Ärzte zusammen, dann geht jeder mit 1 Million im Jahr heim. Ist viel teurer als die jetzige Struktur. Man sagt, man gibt mehr Geld aus der Babel, wird gefragt, ob das jetzt nicht teurer wird. Ja, das wird teurer, aber dazu bekennen wir uns und hin und her. Und ich predige mittlerweile seit 15 Jahren, du brauchst eine Steuerreform, wo du vermögensbezogene Steuern erhöhst und die Steuern auf Arbeit runtergibst und alles andere, die Kosten, die durch die demografische Entwicklung unserer Bevölkerung entstehen, sprich mehr Ausgaben bei Gesundheit und Pflege, die wir zwingend haben, musst du durch Effizienzsteigerungen im Staat finanzieren. Sprich, du musst die Verwaltung digitalisieren, verschlanken, du musst auf Verwaltungsebene streichen, du musst beim Föderalismus was tun. Und was die jetzt machen ist, alle Experten, jeder kennt diese Grafiken, wo du diese hunderten Finanzierungsströme allein im Gesundheitssystem hast. Und am Anfang der Debatte habe ich sogar Hoffnung gehabt, weil die Länder gesagt haben, vor allem Edstadler und Co., na, unsere Budgets werden von den Ländern und den Ländern von den Spitälern bitte finanziert durch der Bund die Spitäler.
Ja, gut, aber du weißt, dass sowohl Wiener als auch Burgenland das abgelehnt haben.
Richtig, ja. So, und du hast jetzt bei all diesen Fragen, der Ludwig ist dann gekommen mit den Gesundheitsregionen, tun wir durch drei Bundesländer zusammen, was man alles argumentieren kann.
Kommt aber alles nicht, weil
aber es
eben ein Kompromiss des kleinsten Gemeinden.
Ja, so wie bei der Wehrpflicht, wo jetzt der nächste Blödsinn passiert, ja? Also, so, egal, also
jetzt haben wir von Sebastian Kurz über die Gesundheit
aber
bis zur Wehrpflicht.
Ist ziemlich wichtig.
Die NATO, die
das
NEOS,
die wir haben, glaube ich, Frage, alles gehabt. Die letzte Frage an dich. Wir können auch über Mode reden.
Nein, du kannst dir fragen, wie wird sich die Volksgesundheit und der Volkskanzler Kinkel verbessern? Ne?
Bitte nicht. Letzte Frage. Du beobachtest Frankreich ja auch. Es glauben ja
das
alle.
Das war ja das Impfpflichtgesetz der Nationalsozialisten, das unter einer österreichischen Bundesregierung Das erste Impfpflichtgesetz in Österreich war ein nationalsozialistisches Gesetz. Das zu dem Thema.
Jetzt bist du auf einmal für die Impfpflicht.
Oder? Nein, jetzt waren wir bei Corona auch noch. Das haben wir auch noch mit eingepackt.
Na, das bringst du jedes Mal mit ein, aber er ist geimpft. So. Und damit stelle ich doch nicht die letzte
gegen
Frage.
Sekten, ja.
Da, nicht
du bist ein Corona-Geimpft.
Er ist auch Corona-Geimpft.
Und der beste Beleg für nachweisbare Impfschäden.
Ja. Jetzt bitte.
Der war gut. Gut. Der war der zweite Licht im Moment des heutigen Tages bei dir. Aber
kannst du die Frage beantworten?
Ansonsten war das heute, heute sehr gaga. Was wolltest du
fragen? Ich gebe es auf. Danke, Gerald Groß. Danke, Rudi.
Nein, in der Gesundheitspolitik Ihnen, hat er ja nicht unrecht.
Ihnen danke ich fürs Zuschauen und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.